Wir müssen reden.
Ich bin gespannt, Jenny. Mal gucken, was heute bei rumkommt.
Ja, ich bin auch gespannt. Mit dieser Aussage gibst du vielleicht schon Hinweise auf eigene Erfahrungen zu dem Thema, was wir heute besprechen. Ob positiv oder negativ, erstmal wertfrei von mir gesagt. Aber mit einem charmanten Lächeln hast du gesagt, du bist gespannt auf die Folge. Vielleicht verrät das unseren ZuhörerInnen ja schon, in welche Richtung das am Ende geht. Wir wollen heute mal über Basketballknigge bzw. Basketball-Etikette sprechen. Gibt es also einen geschriebenen und/oder ungeschriebenen Verhaltenskodex, den wir im Basketball haben? Ich gebe gleich ja, so ein bisschen eine Basis, warum wir überhaupt meinen, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Aber wenn ich das Wort Etikette höre, vielleicht so ein kleiner Ausflug direkt am Anfang, muss ich irgendwie immer an die Queen denken.
Ja.
So Etikette, wie deckt man den Tisch, wie isst man ordentlich? Ich muss immer an die Queen denken, möge sie in Frieden ruhen. Aber heute also quasi unsere Folge zur Basketball-Etikette für die Queen. Sagen wir es jetzt einfach mal so.
Ja, in meinem Kopf gehen dann aber auch so, so royale Bilder vor. Ne, ich weiß gar nicht, an was für Filme das sind, aber ich muss bei Etikette muss ich immer sofort an junge Mädchen mit Büchern auf dem Kopf denken, die irgendwie lernen, gerade zu sitzen und gerade zu gehen. Und mein Knigge war immer Benjamin Blümchen.
Oh,
Es gibt nämlich, ja, es gibt
Benjamin
ja so manche
Blümchen als
Sachen.
Butler, oder? Ist es die Folge?
Ja, genau, es ist die,
Ja.
genau, exakt. Es ist die Folge Benjamin Blümchen als Butler. Ich habe die anscheinend oft gehört. Also es gibt wenig Sachen, die so sich in mein Gehirn eingebrannt haben, wie dieses Lied, was er immer singt, damit er sich merken kann, ob die Gabel rechts oder links vom Teller liegt. Und tatsächlich, wenn ich irgendwie den Tisch decke, singe ich immer in meinem Kopf dieses Lied. Die Gabel links, das Messer rechts, der Löffel in die Mitte. Und Gabel L links und Messer R rechts.
Danke, Benjamin Blümchen. Ich glaube,
Ja.
alle, die uns zuhören, werden dieses Lied jetzt auch nicht mehr aus ihren Köpfen bekommen. Ich glaube auch, das ist unser Rekord für so früh wie nie sind wir schon so weit abgedriftet von dem
Das
Thema der
stimmt.
Folge, wie noch nie zuvor. Aber es war ja alles trotzdem noch im Rahmen unseres Themas heute. Also, Verhaltenskodex im Basketball, ob jetzt geschrieben oder ungeschrieben, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Warum brauchen wir sowas überhaupt? Ich finde das schon ziemlich wichtig. Jetzt mal dahingestellt, wie man das in welcher Funktion auch immer jemanden mitgibt oder lebt. Fairness ist ein Grundprinzip von Sport und das muss gelebt werden und deswegen gehört das dazu. Und zu Fairness gehören eben bestimmte Verhaltensregeln. Siehst du das auch so, Hanna?
Ja, das sehe
Kurz
ich
und knapp.
uneingeschränkt so. Genau. Fairness wird ja zum großen Teil auch über das Regelwerk schon eingefordert oder zumindest einen Rahmen dafür gesetzt, sage ich mal, dass man wenig abdriften kann nach rechts und links, was das Thema Fairness angeht. Wenn es jetzt rein ums Spielfeld geht, aber ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst, dass natürlich auch Fairness etwas ist, was sozusagen auch außerhalb und über das Regelwerk hinaus gelebt oder eben nicht gelebt werden kann. Und ja, ich bin total gespannt, weil ich glaube, dass es so ganz viele verschiedene Graustufen von Knigge, Verhaltensweisen, Etikette und auch verschiedene Quellen dafür irgendwie gibt. Also ich merke schon, dass ich selber irgendwie im Kopf abdrifte, aber es geht ja um zum einen etwas, was sozusagen von innen gelebt ist. Also ich sag mal, das Spektrum ist ja von eine Kultur entwickeln innerhalb eines Teams, eines Clubs und so weiter, die einfach das vorlebt und wo sowas sozusagen organisch sich entwickelt, bis hin zu Verhaltenskodex runtergeschrieben und jeder muss sich daran halten. Das ist ja dann irgendwie, hat vielleicht am Ende die gleiche Auswirkung, aber kommt ja irgendwo woanders her, ne? Zwischen, ich sag mal, dass das Masterpiece wäre sozusagen, dass man es schafft, innerhalb eines Vereins eine solche Kultur zu entwickeln, dass alle so leben und fühlen. Und dann gibt es irgendwie die Zwischenstufe, ist man gibt das vor, weil man, um es halt zu tun, oder es gibt halt genau die Teams, Vereine, Clubs, Trainer, Spieler, Schiedsrichter, Eltern, wer auch immer, die halt eben das gar nicht haben und auch das nicht leben und dann eigentlich die Konsequenzen dessen, was man auch meiner Meinung nach immer öfter irgendwie im Sport erlebt, ja, vielleicht dann das Resultat daraus sind.
Ja, du hast ja gerade jetzt schon ganz, ganz viele Player in unserer Sportart angesprochen, auf die wir gleich nochmal, beziehungsweise deren Verbindungen wir gleich auch nochmal eingehen werden. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Anfang. Also Fairness, auch abseits der Regeln, wichtiges Grundprinzip unserer Sportart, unseres Ausübens unserer Sportart. Und wir wissen natürlich alle, dass Emotionen dazugehören, aber irgendwo, ja, muss es dann natürlich trotzdem Regeln oder vielleicht auch Grenzen geben, wie man die auslebt und in welcher Kraft man die auslebt und wie man die rüberbringt. Denn ja, Basketball ist eine Mannschaftssportart. Basketball und auch der Basketballplatz oder das Spielfeld, die Trainingshalle, das ist ein sozialer Raum und da muss es eben auch soziale Regeln, soziale Werte geben, die vermittelt werden. Und vielleicht kommen wir dann auch nochmal dazu, wie sich sowas entwickelt in einem Programm, in einem Verein, ob das organisch passiert, weil man einfach einen Spieler, eine Spielerin hat, die vorangeht und das allen Neuen, die dazukommen, vorlebt, ob man das mal runterschreiben muss und sich das dann organisch weiterentwickelt oder wie auch immer. Aber das erstmal so als Basis. Fairness im Sport gehört dazu, Emotionen gehören dazu, aber irgendwie muss das alles unter einen Hut gebracht werden und da sind solche Verhaltensregeln, so ein Verhaltenskodex, von dem alle schon mal was gehört haben sollten, hoffentlich. Wichtig, dass das für alle gut vonstatten geht. Genau, jetzt haben wir schon viel oder so ein bisschen zumindest über Kultur und Gemeinschaft gesprochen. Basketball, wie gesagt, eine Mannschaftssportart. Und da habe ich jetzt noch mal so ein bisschen oder bin ein bisschen in mich gegangen und habe so ein paar Punkte aufgeschrieben. Wir hatten ja zum Beispiel auch schon. Es kommt jemand neu dazu in den Verein, zu einer Mannschaft, sei es im Profibereich, weil man irgendwo anders hinwechselt, sei es irgendwie im Jugendbereich, weil man in die nächsthöhere Altersstufe gelangt. Das sind ja immer irgendwie, sage ich mal, Überbleibsel der vorherigen Saison, ne, weil das immer Doppeljahrgänge sind, zum Beispiel bei uns in Deutschland im Spielbetrieb in der Jugend. Und dann ist es natürlich wichtig, neue MitspielerInnen zu integrieren, erstmal mit offenen Armen zu empfangen, nicht irgendwie schon von vornherein mit Grüppchenbildung in die Saison starten. Und dann finde ich es auch immer extrem wichtig, dass alle in diesem Teamgefüge Verantwortung übernehmen. Ja, da geht es zum Beispiel auch darum, dass man sagt, hey, die Halle, wir sind die Letzte in der Halle abends beim Training, die muss ordentlich aussehen, wir müssen irgendwie die Körbe noch hochlassen, die Trennwände hochlassen, wir müssen die Bälle wegschließen. Wir gucken irgendwie nochmal, ob die Kabinen ordentlich aussehen. Das ist jetzt vielleicht im Profibereich nicht das, was die Spieler oder Spielerinnen erledigen müssen. Das machen dann andere, die dafür zuständig sind. Aber ich finde trotzdem, dass das Werte sind, die man am Anfang definitiv vermitteln sollte. Und dann finde ich einen wichtigen Punkt noch, und das gehört für mich auch zum Basketballknicke, zur Basketballetikette, Umgang mit Niederlagen und mit Siegen. Ja, also man kann natürlich wieder Emotionen ins Spiel bringen und sicherlich ist es enttäuschend, wenn man ein Spiel verliert, vor allem wenn es ein wichtiges Spiel ist. Aber dann darf man sich natürlich nicht komplett verlieren und muss trotzdem irgendwie ein guter Verlierer, eine gute Verliererin sein. Genauso bei Siegen, ja, natürlich sprudeln da Emotionen erstmal über, aber keine Ahnung, das Abklatschen nach dem Spiel sollte irgendwie trotzdem noch drin sein. Ja, einfach um Respekt zu zollen und Fairness zu zeigen den GegnerInnen gegenüber. So, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel gesprochen, aber Teamkultur, Gemeinschaft. Hast du da noch was, was dir einfällt, Hanna, oder willst du was besonders unterstreichen, was ich schon gesagt habe?
Ich könnte da jetzt, glaube ich, relativ viel zu sagen. Jetzt bist du immer so
Dafür
gut
sind wir
vorbereitet
hier.
und hast immer deine Gedanken schon geordnet und ich komme dann immer und komme mit meinem Chaos irgendwie um die Ecke. Aber ja, ich glaube, ich hatte das ja vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, ne? Ich glaube, dass es irgendwie zwei verschiedene Ebenen von, also genau, das eine ist Knigge und Etikette und das andere ist für mich Kultur, ne? Und ich glaube, dass das zweite, das sehr viel werthaltigere, tiefere, aber auch schwierigere ist. Also ich glaube, wenn es ein Verein schafft oder wenn es ein Team schafft oder wenn es Verantwortliche schaffen oder wenn es vielleicht auch Spieler von sich heraus schaffen, also dass man sozusagen in ein gemeinsames Stadium kommt, was man wirklich als Kultur bezeichnen kann, weil es eben nicht abhängig von einzelnen Personen ist. Obwohl eine Kultur natürlich in ihrer Entstehung total abhängig ist von einzelnen Figuren. Das ist immer so das, was ich immer so spannend finde, ne? Also es geht ja immer darum, was will ich eigentlich für ein Umfeld schaffen, in was für einem Umfeld möchte ich leben oder was für ein Umfeld möchte ich trainieren oder spielen. Und um das wirklich, glaube ich, wirklich bis in die Tiefe zu festigen, muss es immer Menschen geben, die das von innen heraus vorleben und die bestimmte Werte vorleben, die bestimmte Werte vorgeben. Und wenn man das erreicht hat, hat man, glaube ich, die Königsdisziplin geschafft. Und dann ist es halt, finde ich, zum Beispiel sehr, sehr spannend. Dann lebt die Kultur auch weiter, ohne dass dieselben Menschen noch da sind. Das ist ja dann so ein bisschen das, was sozusagen das Besondere daran ist. Oder dann passieren bestimmte Dinge automatisch. Und dann gibt es halt das Thema, dass man sagt, okay, man hat halt eine neue Gruppe, man kommt neu in der Mannschaft zusammen und man gibt erstmal den Rahmen vor. Ne? Das kann man ja entweder gemeinsam machen oder der Club hat das schon definiert. Das geht dann ja von, ich sag mal, gemeinsame Werte formulieren und einfach sagen, Werte eines Clubs, Werte einer Mannschaft. Das sind sozusagen, ist das Wertesystem, dem wir uns unterordnen möchten. Das ist dann nochmal so ein bisschen so ein Mittelding oder halt auch ein ganz klar Verhaltenskodex von, das ist gewünscht, das ist nicht erwünscht und eben, ich sag mal, in der höchsten Eskalationsstufe dann auch mit entsprechenden Sanktionen gleich. Das ist ja immer so die große Diskussion. Das gibt es, glaube ich, mehr im Fußball als im Basketball. Aber so einen internen Strafenkatalog, ne? Ist ja so der
Immer ganz
Klassiker. Zu
witzig, ne,
spät
wenn
zum Training
sowas.
kommen, Kiste auf.
Ja, gut, aber das ist ja immer ganz witzig, wenn sowas geleakt wird von so irgendwie Profi-Fußballclubs. Also, da ist jetzt nicht die Kaste, der Kasten Bier oder die Kiste Bier, der da drauf steht, aber wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Schuhe vergessen, 200 Pfund kostet bei irgendeinem Premier League-Club, dann weiß ich nicht, würde ich meine Schuhe auf jeden Fall immer mitbringen. Das sind auch nicht immer nur
Ja.
dreistellige, sondern teilweise auch vierstellige Beträge, die dann gezahlt werden müssen. Irgendwie zu spät zum Bus, bei der Abfahrt zum Spiel direkt mal $2.000 oder so. Das tut
Ja.
denen das passiert, vielleicht nicht so weh, aber für uns sind das natürlich echt krasse Zahlen. Aber das finde ich dann immer, ja, wie gesagt, ganz witzig, wenn sowas dann mal ans Licht kommt, mit welchen Methoden die bei solchen Profis dann doch noch arbeiten müssen, letzten Endes.
Ja. Ja, das immer, also das Trickige ist halt immer, wenn du das halt machst, ne? Also wenn du sozusagen bestimmte Vorgaben machst, dann musst du, und das ist halt immer so ein schmaler Grat, ich glaube, da sträuben sich, also es gibt ja so zwei Dinge, um sowas zu entwickeln, ne? Das eine ist wirklich mit so einem Katalog. Aber wenn du das halt einmal formulierst und wenn du das halt einmal zur Regel machst, dann musst du es halt durchziehen, ne? Also du brauchst dann natürlich auch einen Trainer oder ein Management oder wie auch immer. Das kann ja auch, also ich sag jetzt mal wenn wir jetzt irgendwie uns mit Jugendmannschaften beschäftigen. Ich bin übrigens, was wollte ich noch sagen? Weil das ist im Profibereich, gibt es dann andere Menschen, die für zuständig sind, den Lockerroom aufzuräumen. Ich kenne ganz viele Spieler, die auch auf höchstem Profilevel genau sich darauf verlassen, aber es gibt auch immer welche, die anders ticken. Ne? Ich sage irgendwie so ein Dirk Nowitzki oder hatte ich ja gerade vorhin erzählt, dass ich Sergio Rodriguez jetzt ein bisschen besser kennengelernt habe. Das sind Menschen, da würde ich Stein und Bein drauf wetten, so wie die gestrickt sind. Das ist egal, ob die irgendwie Millionenverträge in der NBA haben. Die räumen ihr verschnupftes Taschentuch selber auf oder die schmeißen ihre Flasche mit Sicherheit selbst in den Müll. Und das sind, finde ich, das sind dann ja so Beispiele dafür, dass das einfach Menschen sind, die in einer bestimmten Kultur oder mit einer bestimmten Erziehung oder mit bestimmten Werten groß geworden sind. Und eigentlich müsste das Ziel sein, dass egal wie viel Geld ich verdiene und in welcher Liga ich spiele, ich von jedem Menschen schon erwarten kann, dass sie nicht vielleicht die ganze Kabine aufräumen, zumindest ihr eigenes Zeug dann schon selber mal wegschmeißen. Und
Ja,
jetzt hatte ich
oder
wieder ein
dem
bisschen den Faden
Teambetreuer,
verloren.
der Teambetreuerin dann noch helfen oder fragen, hey, soll ich den
Ja.
Kasten noch mit raustragen oder soll ich die Trikottasche tragen oder was auch immer. Ja.
Ja. Und wenn man halt Regeln aufstellt, und ich finde das erstmal gut und ich finde das auch wichtig, aber du musst sie dann halt durchziehen, ne? Also sonst wirst du halt unglaubwürdig. Und ich glaube, deshalb
Absolut.
sträuben sich auch gerade viele junge Trainer. Und das kann halt bedeuten, ich weiß nicht, ob das immer einen Zusammenhang gibt, aber es gibt halt schon auch oft, es sind oft auch gerade gute Spieler, die vielleicht also manchmal sind sie auch gute Spieler, weil sie halt irgendwie besonders emotional sind, weil sie halt besondere Charaktereigenschaften haben. Das kann ins Positive abdriften, das kann aber auch manchmal ins Negative abdriften. Und das kann halt auch bedeuten, dass du solchen Leuten dann auch mal sagen musst, nee, wenn du halt zu spät am Bus bist, dann bleibst du halt zu Hause. Dann fahren wir halt ohne dich los. Oder wenn du halt zu spät zum Treffpunkt zum Spiel kommst, dann spielst du halt nicht erste fünf. Oder, also, wie auch immer. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen der, Ja, das, was man dann halt auch wissen muss, ne? Je härter man sich aufstellt, desto härter muss man auch durchziehen. Und ich glaube, wenn man das dann kann und tut, dann ist das, glaube ich, dann kann das total wichtig werden für die Kultur im positiven Sinne. Aber kann halt manchmal sein, dass du erstmal auch Entscheidungen treffen musst, die im ersten Moment auch wehtun dann. Und die auch dann der Mannschaft im ersten Moment wehtun. Ne?
Ja, super schwierige Sache aus Sicht eines Trainers, einer Trainerin. Man könnte dann halt auch die anderen SpielerInnen verlieren, wenn man sagt, ich meine, oft ist es ja kein Geheimnis, wer die Besten einer Mannschaft sind. Und wenn man dann sagt, ja, spielt heute nicht, war zu spät, dann verliert man eventuell auch den Rest. Na, aber wie du schon sagtest, wenn
Oder
man
nicht. Oder eben
oder
genau
nicht,
nicht. Ne?
ja, klar, manchmal rücken die dann auch enger zusammen und dann merken auf einmal alle, es geht auch ohne die andere Person. Aber das ist natürlich, wie du sagst, schon ein Risiko, was man abwägen muss und worüber man klar nachdenken muss, bevor man in eine Saison geht oder bevor man sein Programm so aufbaut mit den Regeln, ob man das wirklich durchziehen kann oder möchte und dann am Ende die Chance hat, da stärker rauszugehen als Gemeinschaft. Ja, das stimmt.
Total. Und ich glaube auch, dass es, also ich glaube zum Beispiel, dass eine gewisse Art von Verhaltenskodex, oder ich würde das vielleicht auch dann einfach jetzt irgendwie, oder einfach Guideline, ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Und ich glaube, dass das auch nicht nur wichtig ist, um irgendwie Regeln zu formulieren oder Grenzen aufzuzeigen, sondern ich glaube, dass das wirklich im Sinne von Guideline, gerade in jüngeren Altersgruppen und gerade auch für Eltern zum Beispiel, nicht nur zwingend notwendig, sondern oft auch total hilfreich ist, weil ganz viele Dinge, die wir an Eltern oder so, wie sich teilweise Eltern verhalten oder wie sie agieren oder welche Grenzen sie vielleicht auch ungewollt überschreiten, ich glaube, dass das in ganz vielen Fällen überhaupt nicht böse gemeint ist, sondern dass wenn Eltern nicht selber aus einem Leistungssport-Background haben oder selber irgendwie aus dem Sport kommen, dass es einfach bestimmte Dinge auch gibt, die sie halt nicht kennen und dass sowas aber total helfen kann, um einfach auch zu erklären, warum und in diese Kultur des Sports, die ist ja Kultur, Leistungssport ist halt etwas, wenn du da selber nie drin warst, das ist ja nichts, was man lernen kann oder was man irgendwie, was vergleichbar ist mit irgendwas anderem. Also ich glaube, dass in bestimmten Dingen, natürlich kann man das irgendwie mit Unternehmensführung und was oder was auch immer vergleichen, aber Leistungssport oder Sport an sich ist schon ein sehr spezielles Umfeld, was man lernen muss, sich da drin zu bewegen. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, bestimmte Werte und bestimmte Verhaltensweisen einfach auch offen zu kommunizieren, zu teilen, damit das einfach so ein bisschen auch als Leitplanken für die, die neu dazukommen, dienen kann.
Ja, das ist auch so ein kleines Segment, was ich sowieso vermerkt hatte für die Folge. Ich muss aber so ein bisschen dagegenhalten. Also in meiner Erfahrung sind es eigentlich die Eltern, die selber aus dem Leistungssport kommen, die sich nicht an diese Guidelines, finde ich ein gutes Wort, bleiben wir dabei, an diese Guidelines halten können. Die, die das nicht kennen, sind immer dezent zurückhaltend, die gucken sich das immer erstmal so ein bisschen an, die klatschen für ihr Kind, für ihre Mannschaft. Aber die, die selber aus dem Leistungssport kommen, jetzt nicht unbedingt Basketball, aber die sagen, sie waren selber SportlerInnen in ihrer Vergangenheit, auf welchem Niveau auch immer, die können sich meistens nicht so gut verhalten. In meinen Erfahrungen. Also, das finde ich dann immer ein bisschen schade.
Ja, das stimmt. Das hast du auch, das stimmt. Ich hatte jetzt irgendwie an andere Situationen gedacht. Aber ich hatte jetzt sozusagen dran gedacht, ich habe das selber in meiner Vergangenheit als Trainerin erlebt, aber auch diesen positiven Wandel, ne? Also lange Zeit an einem Standort gewesen, wo einfach bestimmte Dinge vorher nicht kommuniziert waren und dann waren Sachen für die Eltern einfach normal, die für mich halt nicht normal waren. Also für mich war es überhaupt nicht normal, dass Eltern im Training zugucken. Und für mich war es überhaupt nicht normal, dass 2 Minuten vor Trainingsbeginn dann die Eltern kommen und mit einem irgendwelche Sachen besprechen wollen. Oder nach dem Training, wenn man irgendwie gerade noch halb in der Halle steht, dann irgendwie kommen und irgendwelche Sachen besprechen. Und für mich war es auch nicht normal, dass während eines Spiels dann die Eltern irgendwie zur Bank kommen und irgendwie ein Pflaster aufkleben oder irgendwie nochmal eine Banane bringen und so weiter. Und das sind halt Dinge da. Das war halt für mich total schwer, einfach damit umzugehen. Aber je mehr man darüber gesprochen hat und je mehr man auch erklärt hat, warum und je mehr man dann auch eben diese Verhaltens- oder diese Guidelines dann auch wirklich offen kommuniziert hat und auch entsprechend reagiert, wenn diese Dinge vorkommen, hat dann dazu geführt, dass dann irgendwann man dann Verständnis da war und dann die Eltern, die sozusagen diesen ersten Prozess mitgemacht haben, einem dann später die Arbeit abgenommen haben, weil jedes neue Elternteil, was dazu kam, halt erstmal gesagt hat, nee, das machen wir hier nicht. Nee, im Training gucken wir nicht zu und nee, wenn du irgendwie ein Thema hast, dann ruf an und vereinbare einen Termin und Kinder müssen halt pünktlich da sein und Hausaufgaben müssen halt dann irgendwie auch um das Training herum organisiert werden und wenn man dann sozusagen einmal so einen Großteil auf seiner Seite hat, dann hilft das halt total, weil das halt einfach dann weitergetragen wird. Aber du hast schon recht, wenn es jetzt so um Verhalten im Spiel geht und auch Umgang mit Schiedsrichtern und Umgang mit eigenen Coaches oft oder anderen Coaches, da hast du recht, da kommt eigentlich dann eher immer die andere Seite zum Vorschein und nicht immer im Positiven, das ist richtig.
Ja, können wir dann gleich nochmal darauf eingehen, welche Tipps oder Guidelines oder Basketball-Etikette, Basketball-Knigge wir diesen zuschauenden Eltern dann an die Hand geben würden. Vor allem, ja, würde ich jetzt nochmal herausstellen, vor allem bei Jugendspielen, wo
Ja.
es ja nicht um irgendwelche
Ja.
Existenzen geht, sondern es geht darum, dass die Kinder, die da mitmachen, Spaß haben. Ja, und da sollten sich die Zuschauenden schon so verhalten, dass das im Mittelpunkt bleibt. Kommen wir aber noch mal ganz kurz zurück. Verhalten im Training. Welche Top 3 Verhaltensregeln würdest du so spontan raushauen? Was ist dir wichtig gewesen als Trainerin damals?
In Bezug auf die Mannschaft oder?
Genau, in Bezug auf deine Co-Trainerin, dein Co-Trainer, alle anderen, die im Training involviert sind, Physio meinetwegen, dann in einem professionelleren Kontext, die SpielerInnen, Verhalten im Training, ums Training herum, sag ich mal. Was war dir da wichtig? Deine Top 3.
Pünktlichkeit.
Ja,
Also das
sehe
ist,
ich
glaube
auch
ich,
so.
mein, ja, das ist, glaube ich, mein Nummer-1-Ding. Also Pünktlichkeit bedeutet auch mit viel Zeit in der Halle sein, sich vorzubereiten, ready sein, wenn das Training losgeht.
Wenn um 18 Uhr Training ist, dann habe ich um 18 Uhr auch die Schuhe an und habe meine Übungen gemacht, von denen ich weiß,
Genau.
die werden im Training selbst nicht gemacht. Ich brauche sie aber, um trainingsready zu sein. Und ob das dann für jemanden 5 Minuten vorher ankommen ist oder 20, 30, 40 Minuten vorher ankommen ist, das ist dann individuell. Aber
Genau.
Pünktlichkeit im Training heißt, zu Trainingsbeginn, meinetwegen jetzt 18 Uhr, bin ich ready. Ich war nochmal auf Toilette und ich kann loslegen.
Ja, genau. 100%. Ich glaube, das ist auch so das Wichtigste. Dann, was mir halt immer wichtig ist, ist sozusagen, war halt, aber das ist, glaube ich, fällt jetzt nicht in Knigge, ne? Aber im Training gibt es halt immer oft Menschen, die für die Training halt nicht so eine hohe Relevanz hat, ne? Die sich halt dann nicht anstrengen im Training oder die, ja, die halt irgendwie dann auch das Trainingsniveau, die Trainingsintensität runterziehen, weil sie denken, gut, ich mache halt Training, aber am Ende ist halt das Spiel das Wichtige. Aber das ist halt nicht so richtig Knigge, aber das hat mich wirklich extrem getriggert immer. Das war wirklich immer, das ist das, was wirklich gar nicht ging bei mir. Trinkpausen respektieren ist irgendwie total bescheuert, aber zuhören. Also das, aber das, ich hatte da eigentlich nie große Probleme mit. Aber wenn halt man die Mannschaft zusammenholt, dass man dann halt auch wirklich sofort kommt und dass halt auch alle zuhören. Also dazwischenreden dann oder so Seitengespräche, wenn halt der Trainer was erklärt, das ist halt auch ein absolutes No-Go. Viel mehr. Wahrscheinlich, wenn du jetzt zwei, drei Sachen sagst, sage ich wahrscheinlich, ah, stimmt, aber jetzt gerade kommt gar nichts.
Ja, sind ja auf jeden Fall schon mal gute Punkte. Und wenn das die sind, die dir wichtig waren, dann ist es ja auch vollkommen legitim. Ich würde zu Pünktlichkeit noch Zuverlässigkeit ergänzen. Es geht so ein bisschen Hand in Hand, aber ich meine, ich habe halt alle meine Trainingssachen dabei. Keine Ahnung,
Ja.
wenn ich weiß, ich muss ein weißes oder ein helles und ein dunkles T-Shirt dabei haben, dann muss ich das immer dabei haben. Ich muss meine Schuhe dabei haben. Ich muss, wenn ich eine Bandage brauche, meine Bandage dabei haben. Wenn ich weiß, ich hab irgendwie eine kleine Verletzung. Ich brauche vorher Tape. Ich muss halt pünktlich da sein, um mich von der Physio tapen zu lassen oder von wem auch immer, dass das vorher passiert. So, es geht für mich so Hand in Hand, aber das würde ich jetzt noch
Ja.
ergänzen.
Ja.
Du hattest ja auch schon so ein bisschen das mit dem Trainingsintensität, nenne ich jetzt mal, hattest du ja gesagt. Das wird dich so auf Motivation auch ummünzen, auch gegenseitige Motivation. Ja, dass wenn ich irgendwie merke, hey, die andere Person hat einen schlechten Tag, der muss ich jetzt vielleicht mal heute ein bisschen mehr geben. An anderen Tagen gibt sie mir vielleicht mehr, dass man da auch so ein bisschen drauf achtet. Ich finde, vor allem, wenn es um ältere Mannschaften geht, vor allem, wenn wir im Profibereich sind, muss es da ein gegenseitiges Aufeinander aufpassen geben, dass man sagt, hey, ich hole die jetzt mal ab, die braucht mehr Energie heute, damit wir alle vorankommen und sich eben gegenseitig motivieren, gegenseitig pushen, anstatt irgendwie da noch drauf zu hacken und die Person noch mehr zu frustrieren und die Augen zu rollen und zu sagen, Alter, wie schlecht bist du heute eigentlich? Du hast schon den 10. Layup daneben geworfen. Das finde ich eine wichtige Sache, aber hast du eigentlich auch gesagt, Coach respektieren, meintest du ja, wenn irgendwie was erklärt wird, wenn zusammengerufen wird, zusammenkommen, zuhören. Das wäre jetzt auch was, was ich aufgeschrieben habe. Kritik respektieren, aber dann kommen wir vielleicht nachher gleich zu, ist natürlich auch immer abhängig davon, wie die Kritik rübergebracht wird. Ja, ist es konstruktives Feedback oder ist es einfach nur draufhacken? Und so ein ganz generelles Ding, aber das passt vielleicht auch in die Sache mit Motivation schon rein, Körpersprache. Oder passt eigentlich in alle Punkte mit rein. Ja, also Körpersprache. Ich glaube, wenn man das länger macht, dann erkennt man relativ schnell, weil man auch die AthletInnen kennt, okay, mit der kann ich heute gar nichts anfangen. Die fasse ich lieber auch nicht an. Man weiß ja dann eigentlich auch immer, wie man die ansprechen kann. Manchen kann man so ein bisschen deutlicher sagen, was man von der Aktion gerade hält. Manchen muss man so ein bisschen mit Samthandschuhen anfassen, aber ja, Körpersprache von allen Beteiligten in meinen Augen. Das wären so die Punkte, die ich aufgeschrieben habe.
Das sehe ich auch so. Und du hattest ja auch gesagt, auch Trainer mit eingeschlossen. Vielleicht noch ergänzend. Das war mir auch immer wichtig und da bin ich auch relativ, also das ist auch für mich so eine rote Linie, die ich nicht mag, wenn die überschritten wird. Wenn, ich weiß, dass es manchmal anstrengend ist, wenn man nicht der Head Coach ist und man ist als Trainer mit dabei, als Assistant Coach und man hat wenig. Oder man hat das Gefühl, man hat irgendwie wenig Einfluss oder wenig Input oder was auch immer. Trotzdem, wenn ich als Co-Trainer oder als Physio oder wer auch immer in der Halle bin, dann habe ich 1,5 Stunden oder 2 Stunden am Training teilzunehmen. Ne? Das kann dann auch mal sein, dass ich mich mal hinsetze, weil ich vielleicht dann irgendwie Score nehme oder weil ich irgendwie die Uhr betätige und so weiter. Aber was für mich halt gar nicht geht, ist sich irgendwie in die Ecke setzen oder irgendwie Handy. Also Handy also für Co-Trainer, Coaches aufs Handy gucken, wenn das Handy jetzt nicht gebraucht wird, um die Zeit zu stoppen. Ne? Aber ich meine, solche Sachen wie ich setze mich hin und spiele irgendwie am Handy rum. Das ist rote Linie. Absolut.
Okay, dann haben wir ja schon mal eine Sache sehr, sehr klar definiert. Aber das sehe ich ganz genauso. Und das finde ich auch bei verletzten SpielerInnen,
Ja, absolut.
die im Training
Hundertprozentig.
dabei sind. Ja, also wenn die dann irgendwie da auf der Bank sitzen, ist ja vollkommen okay, wenn die Verletzung so schwer ist, dass sie nicht aktiv teilnehmen können, nicht mal als PasserInnen oder so, ne? Manchmal kann man ja leicht Verletzte noch einbinden, aber wenn das gar nicht geht und sie werden auch irgendwie gerade nicht behandelt, dann haben sie so sich zu positionieren, dass sie alle Inhalte mitbekommen und trotzdem, sag ich mal, mental das Training voll verfolgen. Dann kommen wir jetzt mal zu dem, was interessant ist, für die Zuschauenden zumindest und ja auch für die Spielenden und auch für die Coaches an der Seitenlinie. Da geht es dann um die Wurst, nämlich bei den Spielen. Und jetzt hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir haben ganz viele AkteurInnen, die beteiligt sind, manche direkter, manche indirekter. Und die sind natürlich alle durch Verbindungen, Querverbindungen miteinander verbunden. Keine Sorge, ich habe jetzt nicht irgendwie versucht, so ein verrücktes Diagramm aufzumalen, aber ihr wisst
Die
hoffentlich alle.
Handgeste, das sehen ja die Zuhörer nicht, aber deine Handgeste entsprach schon einem wirren Diagramm
Ja,
gerade.
man hätte einen Meme draus machen können, aber hat niemand mitgefilmt. Ja, lass uns da mal so ein bisschen reingehen, was es da für Verbindungen gibt und was es da für Guidelines gibt oder geben sollte, vielleicht auch aufgeschrieben geben sollte, wie diese AkteurInnen sich miteinander verhalten sollten. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe das so ein bisschen unterteilt in direkt involviert und eher indirekt involviert. Für direkt involviert habe ich mich entschieden, SpielerInnen, ganz klar, TrainerInnen plus eventuell weiterer Staff, Co-TrainerInnen, Physiotherapeutin wäre jetzt für mich schon nicht mehr direkt am Spielgeschehen beteiligt. Schiedsrichterin. Und das war es für mich eigentlich schon bei direkt involviert. Wenn wir über indirekt involviert sprechen, habe ich aufgeschrieben Kampfgericht, Fans, FunktionärInnen, also dann keine Ahnung, Delegationsleitung, AthletiktrainerInnen dürfen ja dann oftmals auch nur in der Nähe der Bank sitzen oder so direkt hinter der Bank, je nachdem, wie viele SpielerInnen auf der Bank sind und wer noch alles, wie viele Co-TrainerInnen. Presse habe ich da noch. Das waren jetzt so die AkteurInnen, die ich einem Basketballspiel zuordnen würde. Und wie gesagt, die sind alle irgendwie miteinander verwoben. Und wie interagieren die jetzt richtig miteinander? Fangen wir doch mal an. SpielerIn und SpielerIn. Hanna, du hast ja schon oft erzählt von deiner absolut krassen Spielerinnenkarriere aus deinen Erfahrungen. Wie interagiert man so miteinander, mit und mit GegenspielerInnen? Da kann man ja auch nochmal unterscheiden.
Ja, es fällt mir schwer, mich in die Anfang 90er zurückzuversetzen, wo ich irgendwie im Mittelleistungssportbereich mich bewegt habe.
Aber dir fällt
Wo
bestimmt direkt ein, welche Musik beim Warm-up lief.
Nee.
Auch nicht.
Nee. Wahrscheinlich, also doch, ich glaube, das war dann immer in jedem Warm-up. Wohl nee, das war einmal beim Einlaufen, lief dann irgendwie das Chicago Bulls-Theme.
Ah, ja.
Nee, aber ich muss sagen, ich glaube, also, da musst du jetzt einspringen.
Gut, meine Spielerin-Karriere hat ja doch ein bisschen später stattgefunden. Ich muss sagen, ein Lied, was mir sofort in den Kopf kommt, ist Stronger von Kanye West. Das lief gefühlt in jedem Warm-up. Später war dann auch oftmals so Tayo Cruz, so Dynamite und so, diese ganzen Sachen. Ja, das wären jetzt so zwei Lieder, die mir direkt in den Kopf kommen. Also Kanye West lief schon echt viel, glaube ich. Damals konnte man das auch noch vertreten, heute nicht mehr so gut.
Ich überlege,
Aber es
es
lief auch
gab bei
nicht
uns
so
auch mal.
typische 90er-Musik. Also so, es lief ja auch
Nee.
nicht Backstreet Boys oder NSYNC oder Britney
Nee.
Spears oder so beim Warm-up. Aber so halt dieser Hip-Hop.
Boah, ich kann mich da echt überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich weiß auch gar nicht, wie das dann war. Also mit gebrannten CDs wahrscheinlich.
Ja, absolut.
Also,
Da hat
ich
man,
habe
damals hat man noch nicht das Handy angesteckt, wo man die
ja.
Playlist
Nee.
drauf hatte.
Nee. Oder Kassetten, ob wir noch Kassetten aufgenommen haben. Aber ich glaube, das war ja. Also, ich habe ja meine Spielerkarriere hat ungefähr von 12 bis 18 gedauert oder bis 19. U20 habe ich noch gespielt. Das war damals A-Jugend. Genau. Bis 19, 20. Da gab es dann, glaube ich, schon. Das stimmt. Aber das, ja, da wäre ich jetzt raus, Jenny.
Gut, dann musst du liefern. Wie interagierst du oder wie hast du damals interagiert mit deinen Mit- und GegenspielerInnen, wenn du schon nicht mit der Musik liefern kannst?
Ich glaube schon immer respektvoll. Also ich glaube, ich bin mir nie in irgendeiner Art von Trash. Oh, ich habe so ein bisschen, so ein bisschen Trash-Talk, ich war schon unterwegs, aber so ein bisschen, ich war immer so ein bisschen obercool auch auf dem Feld. Und immer. Das hat mir immer schon ein bisschen Spaß gemacht, dann gerade so mit den anderen Obercoolen aus der gegnerischen Mannschaft dann immer so ein bisschen Säbelrasseln dann auch auf dem Feld, aber nie in irgendeiner wirklich respektlosen oder nie in irgendeiner Form, wo es dann irgendwie auch körperlich in irgendeiner Form gewalttätig geworden wäre, 0,0.
Hoffe ich doch sehr.
Ja, man weiß ja nie. Aber ansonsten war es eigentlich immer sehr, sehr, sehr positiv. Also ich glaube, also meine Mannschaft war auch immer, ich glaube, wir hatten nie Leute, die nicht pünktlich waren. Ich habe immer Auswärtsfahrten geliebt. Das hat immer richtig viel Spaß gemacht, mit den Bullies dann irgendwie sonst wohin zu fahren und dann irgendwie da Zeit zusammen zu verbringen und dann irgendwie Rückweg McDonald's war immer oder irgendwo anhalten, dann auch bei McDonald's essen. Das macht man jetzt, glaube ich, heute auch nicht mehr so in der Form. Ansonsten ich hatte immer auch meine Rituale, was für Socken, was für Schuhe, aber nee,
Die Nike
Abklatsche
Swoops.
vorm Spiel. Ja. Penny Hardaway.
Ach ja, stimmt.
Ja, und ansonsten, es gab dann immer ein Huddle vorm Spiel, es gab immer ein Huddle nach dem Spiel, es gab ein Shake Hands vorm Spiel mit Schiedsrichtern, es gab ein mit Gegnern, es gab nach dem Spiel ein Shake Hands, es gab ein Klopfen auf den Kampfgerichtstisch, also. Genau, so diese Standards. Aber mehr kann ich jetzt irgendwie auch nicht beitragen.
Es ist witzig, dass es das einfach immer noch gibt. Ne? Also so die ganzen Sachen, die du jetzt gesagt hast, irgendwie, gut, es gibt ja jetzt nicht bei jedem U14-Spiel irgendwie, dass die Namen aufgerufen werden und das dann eingelaufen wird, aber so die Starting Five, die klatscht dann immer noch mal bei
Ja.
allen ab und dann wird da so auf den Kampfgerichtstisch geklopft und man
Ja.
macht Shake Hands mit den Refs und so. Ja, ist witzig. Das finde ich immer besonders witzig, wenn das irgendwie 12-Jährige machen, denen das offensichtlich gesagt wurde von ihren TrainerInnen, die überhaupt
Oder die
nicht
das
wissen,
halt
warum sie
sehen
das
bei
machen.
den Großen,
Ja,
ne?
oder
Aber das
das.
ist ja.
Das ist dann das,
Aber das
was
ist kulturelle
irgendwie
Evolution. Das wird dann einfach immer so weitergegeben, ne?
absolut, was so weitergegeben wird. Aber ich finde, das Wort, was du ganz zu Anfang gesagt hast, respektvoll, war ja auch meine Antwort gewesen, sowohl mit den MitspielerInnen als auch mit den GegenspielerInnen, ja, respektvoller Umgang. Also, das hatten wir ja gerade schon beim Training irgendwie, vor allem mit den MitspielerInnen natürlich. Aufeinander aufpassen, sich aufbauen, nicht irgendwie die Augen rollen, frustriert sein miteinander, sondern nach vorn pushen. Sowohl die, die auf dem Feld stehen, als auch die, die auf der Bank sitzen. Auf der Bank immer ready sein, reinzukommen, anfeuern, abfeiern, was auf dem Spielfeld passiert. Nicht irgendwie in so einen Negativstrudel reinkommen und auch zu den Gegenspielerinnen respektvoll sein. Also klar gibt es auch mal Situationen, wo man irgendwie absichtlich in Anführungsstrichen foult. Ja, aber dann irgendwie nie unfair oder so, dass man jemanden verletzen will. Wenn da irgendwie jemand auf dem Boden liegt, dann ist das egal, ob das eine Mit- oder Gegenspielerin ist, da hilft man irgendwie
Ja.
auf. Genau, vor dem Spiel, nach dem Spiel, shake hands. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückblicke, ich glaube, als ich noch in meinen krassen Anfängen war, habe ich mich immer so ein bisschen verloren, wenn ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe und habe dann immer echt viel gemeckert und auch viel gegen Refs und Gegenspielerinnen gemeckert. Und ich kann mich erinnern, ich kann mich nicht mehr an den Namen der Trainerin erinnern, aber das war Basketballverband Sachsen, Sommercamp in Wurzen. Und das war so ein ganz großes Camp. Und da sind wir einige Male hingefahren. Und da waren auch immer Jungs, da waren Mädchen und da waren irgendwie, keine Ahnung, um die 100 Kinder und ganz, ganz viele Coaches. Und da hat dann mal so eine Trainerin, die kam dann auch aus ganz Sachsen und haben da unterstützt, zu mir gesagt, die war nicht in meinem Verein, die war nicht aus Chemnitz. Und die hat dann zu mir mal gesagt, ey, Jenny, du hast echt Talent, aber du wirst dir das echt verbauen, wenn du so verbittert immer reagierst. Und das habe ich mir echt zu Herzen genommen. Ich meine, jetzt kannst du als fast meine letzte Trainerin sagen, ob ich mein Verhalten so angepasst habe, dass ich dann damals mit Mitte 20 nicht mehr so war. Aber ich glaube, das war damals, ich muss da irgendwie so 13 oder so gewesen sein. Und wirklich ein guter Tipp, weil das habe ich mir echt versucht anzunehmen. Da habe ich sehr viel Energie, glaube ich, verschwendet, die ich hätte besser in mein Spiel einfließen lassen können. Und habe mich da über viele Sachen aufgeregt, die ich eh nicht hätte beeinflussen können.
Also ich kann nur sagen, ich habe dich nicht als so eine Person wahrgenommen. Das heißt, ich weiß nicht, ob jetzt das der ausschlaggebende Rat jetzt war von der Trainerin, von der du eben sprachst, aber nö, das hatte ich dir jetzt nicht attestiert in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben.
Ja, sehr
Das
gut.
ungerecht behandelt sein, ja, das ja, weil du immer den Score kanntest in jedem Spiel, nicht in jedem Spiel, aber in jedem Trainingsspiel. Also in jedem Training wusstest du immer genau, und ich bin ja ein Mensch, der da dem wenig Wichtigkeit zugemessen hat. Also es war nicht das Wichtigste für mich im Spiel, ob jetzt richtig mitgezählt wird, also bei den Trainingsspielen. Aber da durfte man sich nicht verzählen. Das weiß ich auch noch, dass du das immer wusstest, wie genau der Stand und wer jetzt den letzten Freiwurf geworfen hat und da auch laut aufgeschrien hast, wenn da sich mal ein Assistant Coach oder irgendwer verzählt hat im Spiel.
Das ist wirklich auch eine Sache, die gebe ich den Kindern immer noch mit. Das nervt mich wirklich, vor allem wenn Kinder, die vermeintlich auf der Point Guard Position spielen, das nicht im Blick haben. Bei jedem Wurfspiel, bei jedem 3 gegen 3, 2 gegen 2, 1 gegen was auch immer, bei jedem Drill, bei jedem Trainingsspiel, du musst wissen, wie es steht. Du musst es einfach wissen.
Und wie es
Punkt.
bei den anderen steht, weil das weiß ich auch
Genau,
noch.
also
Ich meine, dann
den
irgendwie
Score, genau.
Wurfspiel und irgendwer hat gewonnen. Das kann, Hanna, das kann nicht sein, dass die gewonnen haben. Die hatten eben noch so und so viele Punkte. Das kann überhaupt nicht sein. Und wenn man wusste, wer
Ja.
in den anderen Mannschaften war, wusste man auch, das kann nicht sein.
Ja, das war mir wirklich immer besonders wichtig. Das ist mir auch heute noch wichtig, wie gesagt. Das gehört ja auch, also ich finde, das ist so ein bisschen Ehrlichkeit, die da ja auch mit reinspielt. Natürlich möchte ich immer gewinnen, aber wenn andere dann unfair gewinnen wollen, dann fühle ich mich noch ungerechter behandelt. Da habe ich also immer gut aufgepasst. Okay, dann haben wir diese Verbindung abgearbeitet. Gehen wir mal über zu SpielerInnen und TrainerInnen. Was würdest du denn da so für Guidelines aufstellen beim Spiel? Ja, wir sind immer noch beim Spiel. Wie haben sich SpielerInnen und TrainerInnen miteinander zu verhalten? Auch
Boah,
hier für mich das allererste
absolut
Wort:
nicht so schwer,
respektvoll.
Jenny. Total. Total, aber ich finde das extrem schwer. Wirklich. Also, ich würde da auch, muss ich selber aufpassen, weil ich jetzt auch nicht so, glaube ich, mir nicht zusteht, jetzt hier irgendwie so einen moralischen Zeigefinger zu heben.
Vielleicht hast du ja auch absolute Negativbeispiele oder Sachen aus deiner eigenen Erfahrung, die du so nicht nochmal machen würdest, die wir so exemplarisch aufzeigen könnten, um es dann besser machen zu können.
Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Ich kann nur sagen, wenn man sozusagen in der trockenen Theorie über Dinge spricht und jetzt irgendwie auf dem Sofa sitzend mit irgendwie 5 Jahren Abstand, dann, ich glaube, dann kann immer jeder, und das tut ja auch jeder, es ist ja immer, gibt ja immer alle, die alles besser wissen und die immer sagen, wo man es eigentlich machen müsste. Ich glaube, das ist dann auch einfach, weil man irgendwie mal so ein normal funktionierendes Wertesystem hat und so, dann kann man schon sagen, was man macht und was man nicht macht. Und ich glaube, wenn man aber wirklich mal Leistungssport auf diesem Niveau gemacht hat, dann weiß man auch, wie krass auch Emotionen, teilweise auch das eigene Verhalten, dann irgendwie auch noch mal beeinflussen. Und das wird mir immer bewusster, wenn man irgendwie raus auch ist aus diesem Ambiente, sage ich mal. Man hat das ja nicht irgendwo anders. Also es gibt ja kein anderes Umfeld, außer vielleicht irgendwie der ganz, 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 ganz engste Familienkreis, wo teilweise ja Menschen zur gleichen Zeit mit solchen krassen Emotionen und Gefühlen und Druck zu kämpfen haben wie im Leistungssport, ne? Also im normalen Berufsleben. Das ist ja vollkommen undenkbar, dass man irgendwie, selbst wenn man irgendwie eine Drucksituation, man muss irgendwie eine wichtige Präsentation halten oder man hat ein Kundengespräch, man fängt plötzlich an, irgendwie laut zu schreien oder schubst sich, aber auch im positiven Sinne pusht sich hoch und so, dass, oder man ist irgendwie körperlich total an den Grenzen, man ist irgendwie, man hat irgendwie entscheidende Situationen, trotzdem behält man ja immer so eine gewisse Form. Und das ist ja im Sport, geht das ja manchmal verloren. Ich finde das auch gut, weil das ist auch das Gute am Sport. Also finde ich es immer sehr schwierig zu sagen, auf der einen Seite, was wäre sozusagen das Idealbild. Ich glaube, man muss aber so ein bisschen einen Freiraum lassen dafür, dass Emotionen sozusagen diese Theorie dann auch nochmal in beide Richtungen beeinflussen können und auch Verständnis dafür haben. Trotzdem gibt es schon einfach Sachen, die mich immer extrem getriggert haben. Respekt ist, glaube ich, das, was irgendwie sehr stark über allem steht. Aber, und das finde ich. Deshalb mache ich so ein bisschen, mache ich so einen großen Umweg jetzt gerade, ne? Also ich glaube, es kann einen total tiefen Respekt zueinander geben, zwischen Trainer und Spielerin oder Trainer und Spieler, der so unerschütterlich ist im Grundkonstrukt, dass gerade das manchmal dazu führt, dass in so einer emotionalen Situation man sich vielleicht verhält, wie man sich vielleicht mit anderen Spielern gar nicht verhalten würde. Muss jetzt gleich ein Beispiel aus meinem eigenen Ding nehmen, aber es gab mal so ein Video, was viral gegangen ist zwischen Obradovic und Gigi Datome. Ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnern kannst. Ne?
Das war genau mein Negativbeispiel, was ich jetzt gebracht
Ah,
hätte.
okay. Ah,
Das war
okay.
genau das Negativbeispiel, was ich gebracht hätte. Fuck
Ja.
you, everybody, fuck you, Gigi Datome. Und das finde ich, ist ein bisschen too much.
Ja. Obwohl, ich habe danach auch die Stimmen gehört und das haben beide gesagt, dass sie das beide gar nicht so empfunden haben, weil sie einfach so ein tiefes Verhältnis zueinander haben und man voreinander so viel Respekt hat, dass das halt einfach aus dieser Emotion heraus und keiner hat sich da wirklich tief verletzt gefühlt. Ich glaube, das ist halt einfach so leider oft und ich weiß das auch aus meiner eigenen Situation. Oft haben es die Spieler, mit denen man das gefestigste Verhältnis hatte, weil man halt irgendwie mit denen Urvertrauen hat, weil man die lange begleitet hat, weil man wusste, egal was passiert, nichts wird jemals zwischen einen kommen, dass man in diesen Situationen, wo man einfach Ventile brauchte, beide Seiten, oft es gerade diese Spieler erwischt hat, weil man wusste, das wird einem danach nicht übel genommen. Das ist, glaube ich, dann so einfach so eine natürliche Auswahl dessen, wo man das dann halt irgendwie so kanalisiert. Trotzdem, klar, also es ist dann halt einfach immer, man ist auch exposed in der Situation und dann sind halt manche Sachen, das weiß ich auch sowohl für Spieler als auch für Trainer, ne? Also ich finde zum Beispiel, ich finde sozusagen so einen Schlagabtausch verbal weniger schlimm, als wenn ein Spieler Oder auch, also wenn sozusagen einer von beiden innerhalb des Spiels ausgewechselt wird, oder also der Spieler wird halt nur ausgewechselt, der Coach nicht, aber es gibt sozusagen eine Situation, wo man sich abklatscht. Und wenn sozusagen, das ist für mich immer das absolute No-Go gewesen, wenn ein Spieler einem den Handschlag verwehrt oder auch umgekehrt, wenn ein Coach dem Spieler den Handschlag verwehrt. Also das ist für mich zum Beispiel so viel schlimmer und respektloser, als wenn man sich dann mal in so einem Wortgefecht anschreit unter Leuten, die sich halt eigentlich verstehen.
Ich verstehe komplett, was du meinst. Ich glaube, es gab da auch ein, zwei Situationen in den 2 Jahren, die wir gemeinsam verbracht haben. Jetzt nicht zwischen uns, aber zwischen anderen Spielerinnen und dir. Und ich war quasi nur so Bystander. Und du hast natürlich vollkommen recht. Solange es für die beiden, die involviert sind, nicht persönlich angreifend ist, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt für mich, nicht persönlich angreifend und nicht persönlich beleidigend ist und beide damit fein sind und in dem Druck und der Anspannung der Situation, das passiert und danach aber alles wieder gut ist, dann ist es auch okay und dann müssen die Außenstehenden auch ein Stück weit damit leben. Aber sobald eben eine Person sich persönlich angegriffen oder beleidigt fühlt, finde ich, ist es grenzüberschreitend und das hatte ich zum Beispiel auch mal mit einem Trainer, der dann immer einen persönlich beleidigt hat und ich bin wirklich niemand, ich meine, ich hatte auch Trainer, die haben geschrien und die haben Auszeiten genommen und haben uns irgendwie rennen lassen und haben uns da irgendwie bloßgestellt vor anderen Mannschaften. Also das ist ja auch was, das würde man heute, glaube ich, nie wieder machen. Aber wir kannten, also das ist auch nicht nur einmal passiert, wir kannten es halt nicht anders. Wir waren irgendwie okay damit, wir waren 14 und unser Trainer hat eine Auszeit genommen, weil wir anscheinend nicht gut gespielt haben oder gut genug gespielt haben und hat uns halt einfach eine Minute lang sprinten lassen auf dem Spielfeld. Also richtig, richtig absurd. Und
Das ist
also ich sag mal, ich bin Leid ein Stück weit auch gewohnt gewesen, aber ich hatte dann auch, als ich schon erwachsen war und im Profibereich einen Trainer, der wirklich persönlich beleidigend war und keine konstruktive Kritik geübt hat. Und ich habe gesagt, hey, wenn du konstruktiv Kritik übst und das auch lautstark machst, dann habe ich damit kein Problem. Aber einfach zu sagen, ich bin dumm, weil ich einen Turnover hatte, ist halt irgendwie nicht okay.
Bitte einmal klarstellen, dass ich das nicht war, diese Person.
Das
Nein.
war
Ich war.
nicht Hanna Ballhaus und das war auch nicht in Wolfenbüttel. Ja, also das ist dann für mich auf jeden Fall grenzüberschreitend und nicht mehr respektvoll. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. So ein anderes Beispiel, was mir gerade noch in den Kopf kam, neben dem von Gigi Datome und Obradovic war das von Gordon Herbert und Dennis Schröder bei der WM. Da gab es ja auch so, ich sag mal, in Anführungsstrichen kritische Situationen mal in so einer Auszeit, wo, glaube ich, auch viele, die das am Fernseher verfolgt haben, sehr, sehr viel mehr reininterpretiert haben und sehr, sehr viel mehr Spannung wahrgenommen haben, als es das dann letzten Endes war. Aber das war schon auch, ja. Von außen sah das schon erstmal auch krass aus, aber beide haben ja
Obwohl
dann am
das
Ende
eher
bestätigt.
andersrum war, ne? Das war eher so, dass man das, da war sozusagen Respekt von Spieler gegenüber Trainer nicht der, der es hätte sein sollen, ne?
Absolut,
Ja.
absolut.
Aber ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, also ich, was du jetzt sagst, na jetzt, das sind Gott sei Dank, und ich, Gott sei Dank sage ich auch, weil ich selber auch, also ich glaube, wenn ich jetzt, als die Person, die ich jetzt bin, auf die Person, die ich am Anfang irgendwie in dieser Trainerkarriere war, irgendwie zurückblicken würde, dann würde ich wahrscheinlich auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Gott sei Dank haben sich viele Dinge ja auch einfach verändert und wir haben uns, glaube ich, auch als Gesellschaft irgendwie verändert. Und ich glaube auch, dass man natürlich einfach, das ist auch normal, man wird halt älter, man wird reifer, man wird viel gelassener, man hat einfach auch viel mehr Selbstkontrolle und so weiter. Also das, aber es gibt zum Beispiel echt Dinge, wo ich glaube, so war ich nicht, aber ich sehe so viel gerade bei jungen Trainern, jetzt auch gerade hier in Spanien. Da muss ich manchmal aufstehen aus der Halle gehen, weil ich das nicht ertragen kann. Ne? Wenn sich irgendwelche, keine Ahnung, 20, 22, 23-jährigen Typen da irgendwelche Mannschaften coachen und sich da so vollkommen verlieren und wirklich so aggressiv irgendwelche Kinder anschreien. Jetzt, ich neulich so einen Trainer, der sich vor Wut sein T-Shirt zerrissen hat bei irgend so einem Breitensportspiel. Das sind so Sachen, wo ich, also das sind so Sachen, wo ich echt, da dreht sich auch mir der Magen um und da habe ich auch kein Verständnis für. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir uns in diesem Verhältnis Trainer-Spieler irgendwie jetzt schon auch weiterentwickelt haben, weil solche Sachen, wie du jetzt gerade erzählst, ich erkenne solche Sachen früher auch von früher und das gibt es, glaube ich, in der Form Gott sei Dank zumindest nicht mehr.
Was ich jetzt gerade überlege, ist das vielleicht auch so ein Stück weit kulturabhängig, also abhängig von dem Land. Also ich war auch in, ich sag mal, im Ostblock auf Turnieren in Tschechien oder Polen und da haben Trainer, ich muss leider sagen Trainer, ich muss nicht gendern, weil das waren immer Männer, Trainer mit Flaschen und das waren Glasflaschen, die dann an der Wand zerschellt sind, nach Kindern geworfen. Ja, also das jetzt mal der Vollständigkeit halber hier gesagt, das ist natürlich nicht das, was wir unbedingt thematisieren wollen, aber sollte das Kindeswohl gefährdet sein, ist das natürlich eine absolute Grenzüberschreitung, sollte irgendwie körperliche oder mentale Gewalt in irgendeiner Form da vorkommen. Ja, das ist nicht das, worüber wir hier sprechen oder was wir thematisieren wollen, aber das darf nicht passieren. Ja, und also das frage ich mich eben, ist das eine Zeit, aus der wir rausgewachsen sind, oder passiert das in diesen Ländern immer noch? Ich war jetzt länger nicht im ehemaligen Ostblock auf Turnierfahrten, aber das hat schon auch nachdrücklich geprägt. Ich meine, ich war da auch irgendwie 13, 14, ne? Und dann sah unser Trainer, der uns halt in den Auszeiten hat rennen lassen, schon wieder sehr viel besser aus als der irgendwie mit Flaschen und Stühlen geworfen hat.
Also ich glaube, dass Kultur immer eine Rolle spielt und ich glaube auch, dass nicht immer, also das ist auch meine Meinung, also dass es auch in der Deutschland eine Entwicklung gibt, die sehr, 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 verweichlich das falsche Wort, aber wo einfach die Schmerzgrenze sehr, sehr, sehr niedrig ist, was bestimmte Dinge angeht, was nicht bedeuten soll, dass das in irgendeiner Form okay ist, ne? Aber ich glaube, dass es schon Länder gibt und
Ich glaube,
Kulturen
alle sind
gibt, wo einfach,
sensibilisiert, viel mehr sensibilisiert auf
ja, aber
diese
das
Themen.
sensibilisiert, genau. Aber das ist natürlich so, dass auch eine gewisse Natürlichkeit auch verloren geht. Und ich glaube, sensibilisiert sein ist eine Sache. Aber ich glaube, dass oft auch, sage ich mal, so ein natürlicher Ton, den wir immer noch als natürlichen Ton im Sport, ne? Ich rede wirklich nicht über respektlos Verhalten, ich rede nicht über Beleidigung, gar nicht. Aber das selbst einen Spiegel vorhalten oder selbst mal wirklich Kritik im Sinne von Kritik, die auch einfach dann auch manchmal wehtut, gerechtfertigt. Ne? Also nicht im Sinne von, also einfach einen Spiegel vorhalten. Ne? Also wirklich auch Feedback geben, was auch mal ein direktes Feedback ist, was auch mal zeigt, ey, so geht, das geht so nicht und so kannst du hier nicht spielen oder das kannst du ja nicht machen oder das sind Dinge, die bei uns nicht funktionieren oder was auch immer. Was selbst das schon sehr, dass einfach Kinder das oft nicht mehr gewohnt sind, überhaupt ein klares Feedback oder eine Rückkopplung zu Verhalten zu bekommen. Ich glaube, da würde uns ein bisschen mehr anderer Umgang mit Kritik und offenerer Umgang und ehrlicherer Umgang auch in der Kritik uns deutlich besser tun. Aber ich gebe dir schon recht und ich glaube, dass die Schmerzgrenze da in anderen Ländern deutlich höher ist. Das erlebe ich auch hier tagtäglich, was nicht immer gut ist, ne? Aber ich glaube schon, dass es kulturelle Unterschiede gibt.
Ich glaube, das hat auch wieder viel mit Kulturschaffen zu tun. Wenn ich von Anfang an das so aufbaue und ehrliches Feedback und auch mal kritisches Feedback rückmelde an meine SpielerInnen, wie gesagt, von Anfang an ab U8, ab U10, ab wann auch immer sie anfangen und das natürlich dann auch altersgerecht verpacke, ja. Dann können die damit besser umgehen, wenn sie 14, 15, 16 sind. Das ist,
Ja,
wir wissen es
total.
alle, sowieso auch, ne, einfach eine Phase, in der sie eine Menge durchmachen müssen. Dann können sie dann damit besser umgehen, als wenn sie in U8, U10, U12, U14 niemals Kritik hören. Und dann in U16 haben sie auf einmal einen Trainer oder eine Trainerin, die das vielleicht auch in einem richtigen Ton macht. Aber sie können es halt einfach nicht handeln, weil sie es noch nie gehört haben. Ja, und da kommt für mich wieder dieses Wort Kultur hervor, dass das einfach wichtig ist, dass man das von Anfang an macht. Und darüber sprechen wir auch immer wieder in ganz, ganz vielen Folgen. Am Ende geht es ja um die Kinder. Und wir wissen auch alle, die werden nicht alle im Profibereich ankommen. Und bei vielen geht es dann eben auch darum, dass man ihnen für das Leben was mitgibt. Und kritikfähig sein ist etwas, was sie halt einfach für ihr Leben brauchen. Sind wir da vielleicht doch ein bisschen in die ernstere Schiene abgerutscht, als wir das vorhatten, aber trotzdem wichtig, ja, trotzdem wichtig, dass wir das ansprechen. Kommen wir mal zu der letzten großen Verbindung, die wir haben im Spiel, nämlich mit den SchiedsrichterInnen. Sowohl TrainerInnen als auch SpielerInnen interagieren. Ich sag mal ein bisschen sarkastisch, vielleicht oft auch zu viel mit den SchiedsrichterInnen. Was sollte es da für Guidelines geben?
Da habe ich eine relativ klare Meinung und ich bin selber keine Schiedsrichterin und ist jetzt auch nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie als absoluter Fürsprecher für die Zunft des Schiedsrichterwesens bezeichnen würde. Aber ich kann einfach nur den Hut ziehen vor jedem Menschen, der heutzutage noch Schiedsrichter ist, weil ich es absolut unzumutbar finde, was teilweise ja auch, also es gibt ja einen Weg zum Schiedsrichter werden. Also wenn das jetzt irgendwie ein Bundesliga-Schiedsrichter ist, dann müssen die ja trotzdem irgendwann mal anfangen. Und dass junge Menschen, also gerade auch junge Frauen, junge Männer, die vielleicht dann irgendwann mit 14, 15, 16 anfangen, als Schiedsrichter zu arbeiten, was die sich teilweise anhören müssen. Und ich hab auch das Gefühl, dass jeglicher Schutz von Schiedsrichtern, also es gibt dann auch keine Instanzen mehr, die da einen Riegel vorschieben, ne? Und die Instanzen können meiner Meinung nach nur die Coaches und der Verein sein. Also klar, irgendwie die eigenen Eltern auch, ne? Also Eltern müssten eigentlich auch ein Gefühl dafür entwickeln, dass es irgendwie als 40, 35, 40-jähriges Elternteil man sich nicht verlieren darf gegenüber eines 13-jährigen, 14-jährigen Jungen oder Mädchen, die irgendwie ihr Taschengeld damit verdienen, Jugendspiel zu pfeifen und auch ihren Kindern mal die Löffel lang ziehen, weil ich ja teilweise auch irgendwie 12-jährige, 13-jährige Jungs oder Mädchen teilweise ja auch schon mit einer Respektlosigkeit irgendwie Schiedsrichterentscheidungen kommentieren. Und die Coaches dann auch noch. Also ich glaube, dass wir da ein echtes Problem haben. Ich glaube jetzt hier gerade, also es gibt hier in Spanien, ist das ein Riesenthema übrigens, weil es jetzt auch einmal einen Fall gab, der echt eskaliert ist. Jetzt erst vor kurzem, ist ja jetzt kein halbes Jahr her. Ist hier auch total durch die Presse gegangen, wo wirklich ein Zuschauer bei einem Jugendspiel Handball sich verloren hat gegenüber dem Schiedsrichter, irgendwie ein 14-, 15-jähriger Junge. Und der Opa, also der Großvater dieses Kindes, war halt auch in der Halle. Und nachdem da irgendwie so eine Gruppe von Eltern oder ein Vater ganz speziell halt irgendwie ständig immer irgendwie diesen Schiedsrichter beleidigt hat, ist der Opa halt dann irgendwann aufgestanden und hat den mal zurechtgewiesen. Und dann ist es zum Handgemenge gekommen, die haben sich irgendwie geschubst und dann ist der so schwer gestürzt, dieser Großvater, dass der später verstorben ist im Krankenhaus. Was natürlich irgendwie total.
Der Großvater des Schiedsrichters.
Ja, genau. Und das ist natürlich das wollte natürlich niemand, aber das war hier so ein Aufschrei, weil das natürlich irgendwie was ist, was sich immer abzeichnet, ne? Also das Verhalten von Zuschauern, auch von Eltern, das ist ein Jugendspiel gewesen, U16 oder U14, Mädchen waren das sogar. Und deshalb gibt es jetzt hier auch in vielen, im Basketball, aber auch im Handball, gibt es jetzt da wirklich auch eine harte Linie, dass auch wirklich Eltern der Halle verwiesen werden und es wirklich auch klare Regeln gibt, die auch die Vereine selber aufsetzen, ne? Also wenn dann Eltern irgendwie pöbeln gegen junge Schiedsrichter oder gegen Schiedsrichter, dann ist der Club auch angehalten, die dann der Halle zu verweisen und dann dürfen die halt auch nicht mehr zu den Spielen kommen. Aber genau das Gleiche gilt natürlich auch dann für die Trainer und für die Kinder und da haben Trainer meiner Meinung nach auch eine Verantwortung, ne? Also ich hatte diese Regel auch immer oder habe das versucht durchzusetzen. Jeder kann, also Schiedsrichter, ja, manchmal treiben sie einen zur Weißglut. Das machen sie manchmal mit Absicht, manchmal auch nicht mit Absicht. Aber wenn es jemanden gibt, der sozusagen mit dem Schiedsrichter diskutiert, dann ist das der Trainer. und kein Spieler, keine Spielerin und auch keine Eltern. Und das halte ich auch weiterhin für den richtigen Weg.
Bin ich ganz bei dir. Also, es ist auf jeden Fall ein sportartenübergreifendes Problem. Man hört ja auch ganz oft vom Fußball hier in Deutschland ganz, ganz gruselige Geschichten in irgendwelchen Juniorenspielen, den untersten Ligen, dass irgendwie SchiedsrichterInnen mit Sachen beworfen werden, dass die Kabinen irgendwie dann belagert werden, die sich da nicht mehr raustrauen, Polizei gerufen werden muss. Also, das ist wirklich schrecklich. Und ich hatte ja auch schon mal in einer unserer vorherigen Folgen so ein bisschen angedeutet, dass ich leider das Gefühl habe, dass Fantum sich so ein bisschen dem von Fußball anpasst, im Sinne von wir pöbeln immer mehr und es Hauptsache wir buhen die anderen aus und es geht gar nicht mehr darum, die eigene Mannschaft voranzutreiben, was ich sehr, sehr schade finde. Und meinen allerhöchsten Respekt, wie du schon sagtest, vor denen, die trotzdem noch diesen Weg einschlagen, ja, ohne sie könnten halt einfach auch keine Spiele stattfinden. Das
Nee.
muss man sich auch einfach mal vor Augen halten. Die sind also extrem wichtig. Und muss aber auch sagen, ich stelle fest, und da ist so ein bisschen, das hat man noch gar nicht gesagt, aber Vorbildfunktion. Ich habe als Trainerin, ich habe vielleicht auch als ältere Spielerin einfach eine Vorbildfunktion. Und wenn ich das dann vorlebe und pöbel und immer wieder mich aufrege und immer wieder die Hände hochschlage und immer wieder die Augen rolle und immer wieder rummeckere, dann machen das die anderen nach. Ja, oder auch Zuschauende, kleinere Teams machen das dann in ihren Spielen nach. Ich habe auch eine ganz klare Meinung zu TrainerInnen, die sich nur mit den SchiedsrichterInnen beschäftigen. Ich finde es
Ja,
erbärmlich, wenn ihr
ich auch.
keine, wenn ihr keine inhaltlichen Sachen euren Teams sagen könnt. Wenn ihr euch nur mit den SchiedsrichterInnen beschäftigt, seid ihr einfach fehl am Platze. Macht das, damit ihr Kinder voranbringt und Kindern was beibringt und nicht, um irgendwie euren Frust von der Arbeit oder was auch immer an SchiedsrichterInnen auszulassen. Das gehört sich nicht, das ist keine Vorbildfunktion. Genauso, wie du schon sagst, übernehmen das die Spielenden dann. Das finde ich eine blöde Entwicklung. Da sollte auf jeden Fall gegengewirkt werden. Mal schauen, ob uns das gelingt. Es gibt ja in einigen Sportarten, im Fußball ist es jetzt so, ich meine, im Volleyball ist es auch so. Ich sehe das übrigens wie du. Eigentlich hat nur, wenn überhaupt, mal Trainer oder Trainerin etwas nachzufragen. Es gibt ja manchmal Situationen, wo man dann, es ist
Ja.
irgendwie laut in der Halle und dann entscheiden sie was und man hat es nicht richtig gehört. Dann finde ich es legitim, wenn man sich mal austauscht. Ja, aber beim Fußball ist es ja jetzt zum Beispiel so, dass nur noch Kapitän oder Kapitänin mit SchiedsrichterInnen sprechen darf. Vielleicht ist es auch etwas, was man im Basketball, gut, ist natürlich schwierig, weil wir immer ein- und auswechseln können, aber dass man irgendwie darüber kommt, weil die SpielerInnen sind ja dann doch näher dran. Wenn am ganz anderen Ende irgendwie der Einwurf ist, dann bin ich da sehr weit weg in meiner Coaching-Zone, dass man das irgendwie macht. Aber ich sehe es auf jeden Fall wie du. Da müssen wir uns nochmal wieder in eine andere Richtung entwickeln, dass wir da einfach spielen und nicht uns über
Ja.
irgendwas aufregen, ja, sondern eben dem Spiel nachgehen, sei es jetzt von TrainerInnen, von SpielerInnen, von Fans, wie du sagst. Also die sind ja da auch oftmals vorne dabei. Ich finde das einen ganz guten Übergang zu Knigge für Eltern, die bei Basketball spielen, ihrer Kinder zugucken. Vor allem bei Jugendspielen. Wir hatten ja schon so in Nebensätzen immer mal so Punkte genannt. Ich finde, den Heimteams sollte das, also tut es sowieso meiner Meinung nach, aber Heimteams oder Heimvereine sollten da öfter ihrem Recht des Hallenverbots nachkommen, wenn da
Ja.
irgendjemand sich verliert, einfach der Halle verweisen. Das gehört sich nicht. Das sind Kinder, das sind Jugendliche, die sollen spielen, die sollen Spaß haben. Das sind keine Werte, die da vermittelt werden sollen. Eltern sollen nicht irgendwie reinrufen und noch coachen und pöbeln und andere Mannschaften ausbuhen. Ich finde es schrecklich, wenn irgendwo 12 Spielen Eltern anfangen, bei Freiwürfen der anderen Mannschaft zu pfeifen. Also was soll das? Was soll das? Kein Schiedsrichter-Bashing, kein Bashing der anderen Mannschaft. Einfach nur anfeuern, positive Atmosphäre und dafür sollen die Eltern da sein. Punkt.
Punkt. Ja,
Punkt.
Punkt. Das heißt,
Okay.
alles, was du jetzt gerade nicht genannt hast, gehört sich
Dürfen
nicht.
Sie. Ja. Gut, dann vielleicht eine letzte Sache noch, wahrscheinlich eher so für den Profibereich. Umgang mit sozialen Medien. Finde ich auch eine spannende Sache. Wir sind ja irgendwie in einer Zeit angelangt, wo man da irgendwie nicht mehr drum rumkommt. Ich muss ehrlich gestehen, ich fand es damals, und alle ZuhörerInnen wissen ja, ich sage ja mal, ich habe so semi-professionell das Ganze betrieben. Ich habe nebenbei, das hört ja meine Mutter immer nicht so gern, nebenbei studiert. Also ich habe primär Basketball gespielt und nebenbei studiert. Deswegen hat das auch ein bisschen länger gedauert als Regelstudienzeit, aber ich bin ja doch da angekommen, wo ich ankommen wollte. Ich fand das damals immer so ein bisschen schwierig, wenn quasi von den Verantwortlichen oder die Person, die dann den Social Media Auftritt, sag ich mal, gemanagt haben, immer kam, ja, ihr müsst das alle reposten. Und wer das nicht repostet, auf den bin ich dann böse. Also das fand ich immer schrecklich. Wenn ich das posten möchte, aus mir heraus, dann werde ich es posten. Aber wenn du mich dazu zwingst, werde ich es erst recht nicht machen. Ja, das nur so nebenbei. Aber jetzt mal Verhaltenskodex für den Umgang mit Social Media. Also wie verhalte ich mich denn als Profispielerin auf Social Media am besten?
Also ich glaube, es gibt zwei Sachen. Es gibt das eine ist sozusagen, wie nutze ich Social Media für mich selber? Und ich glaube, dass es geht dann in die Richtung oder auch für den Club, für den ich spiele. Ich glaube, dass es schon so ist, deshalb ich ja verstehe deine Perspektive als Spielerin. Ich persönlich kann das Interesse des Clubs natürlich sehr stark nachvollziehen, weil gerade in der Sportart, wo du eigentlich ja keine Reichweiten hast, um irgendwie mit Zuschauern zu interagieren, wo du keine Reichweiten hast, die du später ja auch irgendwie wo du mit Sponsorings mit rechtfertigst oder neue gewinnen kannst, sind natürlich Interaktionen über Social Media, Engagementraten und so weiter sind halt einfach extrem wichtig. Deshalb irgendwie
Nur
Teil
ganz
des
kurz
Clubs ist.
dazu. Nur ganz kurz dazu. Wenn das Produkt so cool ist, dass ich es ohne gezwungen zu werden posten will, ist es doch viel besser, als ich werde gezwungen, das zu
Ja,
posten.
das
Also
ist
das
schon
Ziel sollte doch
richtig.
sein, dass das
Ja.
Produkt so cool ist, dass ich das so oder so
Ja.
posten will.
Ja,
Aber ganz
das ist
anderes
schon
Thema.
richtig. Aber
Ganz anderes Thema.
genau, das ist sozusagen das eine. Also, wie kann ich sozusagen Social Media positiv nutzen? Und das würde dann auch für mich gar nicht so in dieses Knigge-Ding reinfallen. Also schon, weil ich, also doch, weil am Ende geht es ja auch darum, irgendwie, dass ich selber als Spieler, wenn ich sozusagen meine eigene Personal Brand, nenne ich es jetzt einfach mal, auch über Social Media natürlich aufbauen möchte, dann gehört da natürlich auch ganz viel Einblicke ins Privatleben mit dazu, weil das ist das, was die Zuschauer irgendwie spannend finden. Aber da gibt es halt die Grenze, wo ich immer sagen würde, es geht dann auch dann trotzdem darum, eine Vorbildfunktion zu kennen und sie einzubehalten. Also ich glaube, dass alles, was jetzt irgendwie mit, ich poste irgendwie Partybilder oder poste irgendwie jetzt am Abend vorm Spiel irgendwie, keine Ahnung, nochmal irgendwie mir eine Flasche Whisky irgendwie reinziehe oder irgendwie feiern bin mit irgendwelchen Leuten, das ist natürlich absolutes No-Go. Also das ist sozusagen ja Standard-Knigge. Ich glaube auch, dass man sehr vorsichtig sein sollte. Also es ist ein bisschen so grenzwertig. Ich glaube, man muss vorsichtig sein. Man muss einfach sich der Konsequenzen bewusst sein, wenn man zu politisch ist, zu politisch agiert. Obwohl ich immer sage, ich glaube auch, dass wir als Sportler irgendwie unsere Stimme nutzen sollten, für die Themen auch einzustehen, die uns wichtig sind. Aber es ist natürlich ein echt schmaler Grat. Was natürlich auch gar nicht geht, sind irgendwie interner, also sich sozusagen positionieren zu interner, vereinsinterner. Und was halt für mich halt absolut wirklich gar nicht geht, weder für Spielerinnen noch für Coaches noch für Vereinsverantwortliche, ist ja an irgendwelchen Trolldiskussionen zu beteiligen. Das ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich für mich so das absolute No-Go, wo ich immer denke, ey, Leute, ihr könnt nur verlieren. Man kommt einfach nicht positiv daraus. Also wenn irgendwelche Posts und dann fühlt sich jemand angegriffen und dann wird auch noch darauf reagiert oder mitdiskutiert. Offizielles Statement vom Club, was sozusagen die offizielle Meinung des Clubs wiedergibt und dann war es das. Und das ist, glaube ich, das wäre, glaube ich, für mich so Etikette oder Knigge für Spieler, für Trainer, für Verantwortliche. Ey, nicht an Social Media Diskussionen beteiligen. Man kann dabei echt nur verlieren.
Du hast alle Punkte genannt, die ich hier auch auf meiner Liste hatte. Also keine internen Themen nach außen tragen, was weiß ich, über die Vertragsverhandlungen oder warum die gescheitert sind oder Verletzungsupdate zu einem Spieler, einer Spielerin, was intern ist oder was auch immer. Ja, gibt es ja verschiedene Beispiele. Und das, was du jetzt zuletzt genannt hast, natürlich auch irgendwie noch Sachen kommentieren oder Diskussionen losbrechen mit Fans oder anderen, die da interagieren wollen. Also da kommt man einfach auf keinen grünen Pfad. Da verliert man sich nur und das ist auf jeden Fall ganz schlecht dann in der Wirkung. Und wie du sagst, man kann das natürlich mit zweierlei Auge betrachten. Einmal die Vermarktung des Vereins, für den man aktuell spielt, ja, um das auch ein bisschen zu pushen. Aber natürlich auch gerade, wenn wir in den professionellen Bereich und auch in den USA dann schauen, die individuelle Vermarktung, Brand Deals, die man irgendwie als Person hat. Da sieht man ja auch immer wieder Posts von SportlerInnen, die sie dann an die Welt rausschicken. Gut, bevor wir zum Basketball-ABC kommen, noch ganz kurz zusammenfassend so ein kleines Fazit beziehungsweise so Takeaways. Warum haben wir darüber gesprochen? Das haben wir, glaube ich, am Anfang unterstrichen. Also wir finden schon, dass ein Verhaltenskodex, geschrieben oder ungeschrieben, die Fairness unserer Sportart unterstreicht. Emotionen gehören dazu, aber es ist ein sozialer Raum und Norm und Werte, vor allem wenn wir über Jugendbasketball sprechen, sollen im Vordergrund stehen und ein gewisses Verhalten gehört da einfach dazu. Ja, und so ein Verhaltenskodex soll keine Einschränkung sein, sondern einfach ein Zeichen für diese Dinge, die wir gerade besprochen haben. Also Miteinander, Respekt und so weiter und so fort. Von dir noch ein Fazit, Hanna?
Nee, aber ich glaube, das ist ex also nee, vielleicht nur noch ergänzend. Ich glaube, dass es extremst wichtig ist, wirklich extremst wichtig ist und einfach auch immer wichtiger wird, wenn man so Entwicklungen anguckt, dass jeder Club oder jedes Team, ich würde immer gar nicht sagen jedes Team, sondern im Idealfall ist es halt der Verein, weil das halt dann durchgängig ist, ne? Egal, egal in welcher Mannschaft du spielst, egal welche Altersklasse, egal welcher Coach du bist, dass jeder Verein für sich einen klaren Verhaltenskodex definiert, ein klares Wertesystem definiert, ganz klar festhält, was ist bei uns erwünscht, welches Verhalten, was ist bei uns auch nicht erwünscht. Und dass das auch immer wieder kommuniziert wird bei Elternabenden mit den Spielern. Das müssen gar nicht irgendwie komplexen Dokumente sein, sondern einfach fünf, sechs Verhaltens Sätze oder Glaubenssätze oder wie auch immer, oder einfach Schlagwörter, die dann halt für etwas stehen, weil man durch diese immer wieder das Wiederholen, immer wieder es auch verbalisieren, man auch die Leute accountable hält oder die auch in die Verantwortung nimmt mit diesen Themen. Wenn man es nirgends festhält, wenn man alles so sich selbst überlässt, dann kann man sich später auch nicht beschweren. Es ist auch sehr schwer, in den Dialog zu gehen. Aber wenn man immer wieder auf jedem Elternabend, auf jedem Treffen, immer dann, wenn man irgendwie auch mit den Spielern oder Spielerinnen spricht, zu Beginn der Saison und immer sagt, das sind unsere Verhaltensweisen und irgendwer bricht dann aus, dann kann man sofort immer darauf zurückgreifen und sagen, das, was gerade passiert ist, genau deswegen haben wir diesen Punkt. Und ich glaube, das macht einem dann einfach, es ist später auch sehr, sehr, sehr viel einfacher, diese Kultur dann durchzusetzen. Und ich halte das für extremst wichtig.
Ja, finde ich auf jeden Fall einen guten Takeaway. So handhabe ich das auch. Die wichtigsten Regeln, die wichtigsten Klassenregeln in dem Fall mit meiner Klasse sind auf einem großen Poster ausgedruckt. Jede Schülerin, jeder Schüler unterschreibt da. Das ist auch nochmal eine andere Verbindlichkeit. Und wenn dann irgendwie eine
Total.
Situation aufkommt, dann sage ich, hier hinten, deine
Ja.
Unterschrift ist da drauf.
Ja,
Nee,
finde ich
das habe ich noch
super.
nie gesehen. Aber deine Unterschrift ist auf dem Papier drauf. Wir haben das besprochen, du hast dir das durchlesen können, du hast unterschrieben und damit
Ja.
eingewilligt. Und somit musst du dich an die Regeln halten. Das ist natürlich jetzt nicht so, dass ich irgendwie den Kindern heimlich eine Waschmaschine verkaufe. Also, falls jetzt irgendjemand Angst kriegt, das ist nicht der Fall. Das sind so Regeln wie zum Beispiel, wir kommen pünktlich, wir quatschen nicht, wir stellen die Stühle hoch, etc. Und sowas kann man natürlich auf den Vereinskontext ganz einfach übersetzen. Ja, vielleicht als Tipp bei einem Elternabend am Anfang der Saison, das allen Eltern vorlegen. Die Kinder unterschreiben das, die Eltern unterschreiben das dazu, dann wissen die Eltern auch direkt, wie sie sich bei den Spielen verhalten sollen, dürfen. Und vielleicht hat man ja auch die Möglichkeit, das in der Halle irgendwie zu platzieren, wenn das vereinsübergreifend ist, dass man das irgendwie als großes Poster, als Banner da aufhängt und
Webseite.
dass man das immer wieder sieht und sich immer wieder erinnert und das dann eben auch lebt. Und das ist nochmal so das Wichtigste. Die Verantwortlichen müssen das natürlich dann auch vorleben. Ja, und nur so schafft man dann Kultur. Okay, dann sind wir fast durch mit unserem 25-Gänge-Menü, den es auch im Buckingham Palace gegeben hätte unter der Queen. mit 25 Gabeln, die wir natürlich auf die linke Seite gelegt haben, weil Benjamin Blümchen uns einen Ohrwurm ins Ohr gesetzt hat. Und jetzt bleibt nur noch das Basketball-ABC und wir sind beim Buchstaben U angelangt. Hanna, hast du einen Begriff?
Genau. Ja,
Du hast einen Begriff,
habe ich
okay.
tatsächlich.
Ich auch.
Den habe ich. Okay.
Gib uns den Countdown.
Dann 3, 2, 1, UCLA
Unsportliches
Screen.
Foul. Ah.
Okay.
Ich habe schon gedacht, heute ist der Tag, an dem wir vielleicht das Gleiche sagen, aber ist es
Nee.
nicht.
Aber ich hatte es auch kurz überlegt. Aber
Ja,
dann
ich
habe ich
hatte
es
auch
doch nicht
deins
gemacht.
überlegt. Ja, dann haben wir doch alles richtig gemacht. Hanna, UCLA Screen, hattest du gesagt?
Genau. Oder
Dann schieß
UCLA
mal los.
Cut. Also,
Ja,
genau.
schieß mal los. Was heißt das?
Also, genau, das ist ein Backscreen, ein Rückenblock, der in Anlehnung an eine traditionelle Offense, die in der UCLA College lange Zeit gespielt wurde. Und es ist eigentlich nichts anderes als ein Backscreen, der quasi für den Point Guard oder für den Ballhändler gespielt wird, nachdem er den Ball weggepasst wird, hat. Und dann wird sozusagen so an Höhe der Freiwurflinie oder ein bisschen oberhalb dann ein Rückenblock gespielt für einen Cut zum Korb des ehemaligen Ballhändlers oder auch ein Rauspoppen dann für einen Blocksteller, um dann dort auf der Freiwurflinie weiterzuspielen. Aber das ist eigentlich so ein klassischer, ganz, ganz, ganz traditioneller, klassischer Einstieg in viele Systeme oder kann auch in der Mitte des Systems gespielt werden. Aber eigentlich so ein klassischer Block, der immer wiederholt wieder in Spielsysteme so eingebunden wird.
Okay, UCLA Screen, UCLA Cut, der auf den Screen dann folgt. Ich hatte das unsportliche Foul, fand das passt ganz gut in die Folge heute rein. Oder auch
True.
nicht, oder ja auch nicht. Wenn sich alle an den Kodex oder an die Guidelines halten würden, dann würde es wahrscheinlich nie unsportliche Fouls geben, aber wir sehen sie ja doch immer öfter. Ein unsportliches Foul ist also ein Foul, was nochmal härter geahndet wird, weil es auch härter ist als ein normales Foul. Oftmals wird das gepfiffen, wenn irgendwie die verteidigende Person keine Chance hat, den Ball zu erreichen oder wirklich sehr unsportliches Verhalten an den Tag legt, also von hinten schubsen, krasses Reinschlagen, Ellenbogen irgendwie gegens Gesicht oder so. Das sind dann oft unsportliche Fouls. Und genau, die werden ein bisschen härter bestraft, weil es gibt Freiwürfe und Einwurf für die gegnerische Mannschaft. Und eben nicht nur Einwurf oder Freiwürfe, wie bei einem normalen Foul.
Und man darf
Genau.
nur zwei machen,
Ja.
ne?
Stimmt, guter Hinweis. Mit dem zweiten unsportlichen Foul ist man rausgefoult. Also wenn man das erste und das zweite unsportlich hat, dann ist man direkt raus, auch wenn es nur zwei persönliche Fouls sind. Bei den normalen hat man ja, hätte man ja insgesamt fünf, bevor man das Feld verlassen muss. Zwei neue Begriffe für unsere oder für die Vokabelhefte unserer ZuhörerInnen. Das heißt, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Hanna, vielen Dank für deine Zeit und deinen Input und wir hören uns in der nächsten Folge.
Das tun wir.
Bis
Bis
dahin.
dann.
Ciao. Timeout over.